Was war das Peinlichste, was dir bis jetzt jemals in deinem Leben passiert ist? Manche lachen betroffen. Ich erzähle euch einen peinlichen Moment aus meinem Leben. Und die Folge war, dass ich mich nicht an Epheser 5 gehalten habe, dass ich in diese Situation gekommen bin. Ich habe mal einen Erste-Hilfe-Kurs gehalten. Das gehört so ein bisschen, oder mache ich jetzt nicht mehr, weil es mir zu viel geworden ist mit der Zeit. Und es war in einer Behindertenwerkstatt. Es war nicht die DIK, so viel sage ich da. Und es gibt eigentlich einen extra Kurs für Menschen mit Beeinträchtigung, der so ein bisschen abgespeckt und vereinfacht ist. Und die wollten aber einen ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs haben. Und der Erste-Hilfe-Kurs lebt davon, dass die Teilnehmer mitmachen, dass die üben, dass die. Das ist ganz viel vom Erste-Hilfe-Kurs, ist praktisches Üben. Und die Leute dort haben gesagt, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht, haben nicht mitgemacht und für mich war das einfach nur zach und das war für mich der schlimmste Kurs, den ich gehalten habe. Und als es dann um den Herzinfarkt ging, da geht es bei den Risikofaktoren um die Ernährung. Und dann wollte ich das Ganze mal ein bisschen auflockern und wollte einen Witz da einbauen, oder habe ich auch. Und ich habe gefragt, wie nennt man einen dicken Vegetarier? Mal schweigen. Und dann habe ich gesagt, Biotonne. Die wenigsten haben gelacht und die dickste Mitarbeiterin von der Werkstatt sagt, danke. Es war mir so peinlich. Alle haben das mitgekriegt, ich wäre am liebsten im Boden versunken und mich dann auch x-mal bei der Dame entschuldigt. Heute in unserem Predigttext geht es auch um einen Menschen, der eigentlich auch nur peinlich war. Jeder, der ihn gesehen hat, hat gesagt, Mann, der schon wieder. Der ist nur peinlich und immer so negativ. Es war so schlimm, dass sich der Mann selber abheimlich fand und sehr unter seinem schlechten Ruf gelitten hat. Er ist sogar ins Burnout geschlittert und war kurz vorm Selbstmord. Und was bei diesem Menschen noch erschwerend dazu kam, er war nicht einmal selber schuld daran. Es war sein Beruf, seine Berufung. Er befolgte lediglich und ausdauernd seine dienstlichen Vorgaben, die er vom Chef persönlich erhalten hat. Aber hören wir uns mal den Predigttext für heute an. Steht in Jeremia, Kapitel 20, die Verse 7 bis 13. Jeremia 20, Verse 7 bis 13. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden. Täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und auch nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber ich konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Es wird ihnen Schande sein und nie vergessen werden. Und nun Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Sache anbefohlen. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Herr Jesus, öffne du unser Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Anhand von drei Kriterien wollen wir jetzt den Jeremia und noch zwei weitere Personen ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Die drei Kriterien fangen alle mit B an. Das erste ist Berufung, das zweite ist Belastung, das dritte ist Berufung, Belastung, Bewahrung. Fangen wir mit Jeremia an. Was bedeutet eigentlich der Name Jeremia? Ein bisschen frei übersetzt heißt es, Gott ist erhaben. Wer war der Jeremia überhaupt? Der war ein Prophet, der im Auftrag Gottes zu seinem Volk redete. Jeremia hat ungefähr 600 Jahre vor Christus gelebt und hat einige Könige mitgekriegt. Das war der Joschia, der Joahas, der Joachim, der Joachim, der Zedekia. Und die Berufung von Jeremia, die schauen wir uns auch kurz an, die steht im Jeremia 1, Vers 4 und folgende. Und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zum Predigen, denn ich bin viel zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreisen und einreisen, zerstören und verderben sollst, und aber auch bauen und pflanzen. So offensichtlich war der Jeremia sehr jung, als er seine Berufung erhielt und hatte gleich eine sehr gute Ausrede parat und auch sehr überzeugend, denn damals war es jungen Menschen nicht gestattet, in der Öffentlichkeit ihren Mund aufzumachen. Das war den Alten und Weisen vorbehalten. Aber Gott setzte über so manche Regeln hinweg. Und der Jeremia bekam gleich eine Doppelfunktion. Er sollte einerseits zu Israel sprechen, aber auch zu den Nationen, was damals die ganze Welt inkludierte. Aber hauptsächlich bestand sein Auftrag darin, dem Volk Israel Gottes Gericht anzukündigen. Was hat ihn belastet? Was war seine Belastung? Das Volk Gottes hatte seinen Bund mit Gott gebrochen. Sie wandten sich materiellen Dingen zu, entfernten sich meilenweit von Gottes Geboten. Sie gingen zwar traditionell jede Woche zu ihrem Gottesdienst, zahlten brav ihre Steuern und Abgaben, aber im Alltag passten sie sich ihrer Umgebung an, ließen sich von materiellen Dingen beeinflussen. Und ich glaube, wenn es damals schon Handy, Computer und Fernsehen gegeben hätte, dann hätten sie sehr viel mehr Zeit noch mit unwichtigen Dingen im Leben verbracht. Das erregte Gottes Zorn und Jeremia musste die Zerstörung Jerusalems ankündigen und die babylonische Gefangenschaft. 20 Jahre lang verkündigte Jeremia die Androhung von Gottes Gericht und er bekam so gut wie keine positive Rückmeldungen auf das, was er sagen musste. Im Gegenteil, er machte sich unbeliebt, wurde verfolgt, ein paar Mal ins Gefängnis geworfen und sehr oft befand er sich in akuter Lebensgefahr. Jeremia sagt selber, dass er sich manchmal am Ton vergriffen hat. Er hat selber gesagt, ich schreie. Also dürfte er da auch ab und zu mal ziemlich emotional und grantig gewesen sein. Und ich glaube, wenn man 20 Jahre nur Gegenwind kriegt, nur Negatives erfährt und da immer wieder nur Drohungen und Gericht ankündigen muss, ich glaube, dann ist es nicht verwunderlich, dass er verzagt war, dass er ins Burnout kam und dass er am liebsten alles hingeschmissen hätte. Aber in seiner schwersten Krise wendet er sich trotzdem nicht von Gott ab, sondern schreit seinen ganzen Frust raus. Gott hält es aus. Und er erfährt dann sehr viel Zuspruch von Gott. Und im nächsten Vers sagt er aber schon wieder, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Der Hiob hat es auch ähnlich so gemacht. Und leider hat eigentlich so gut wie niemand auf die Warnungen von Jeremia gehört. Und so musste der Jeremia miterleben, wie seine Prophezeiungen eintraten. Und auch er wurde nicht verschont, sondern kam ebenso wie das Volk Israel als Gefangener nach Babylon. Und das dritte B beim Jeremia, die Bewahrung. Gott hat Jeremia diesen Auftrag gegeben. Und Gott hat ihm die Verheißung gegeben, fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Gott hat ihn immer wieder vor den Angreifern geschützt, hat ihn immer wieder gestärkt, hat ihn in seinem Frust angenommen, hat ihn getröstet und ermutigt. Und letzten Endes hat Jeremia nicht nur Gericht und Zorn und Leid angekündigt, sondern durfte auch eine sehr positive Prophezeiung für die Zukunft geben. Und das ist, glaube ich, auch einer der bekanntesten Verse aus dem Jeremia. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst. Du Jungfrau Israel, du sollst dich wieder schmücken und mit Pauken ausziehen im fröhlichen Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. In all dem Leid und den Belastungen kommt trotzdem Gottes Heilsplan zur Geltung. Die zweite Person, die wir uns näher anschauen wollen, in dem christlichen Haus ist das natürlich fast logisch, ist Jesus. Und auch bei ihm wollen wir uns mal die drei Bs anschauen. Beginnen wir mit der Berufung. Jesus wurde von Gott berufen, die Ewigkeit zu verlassen. Jesus wurde berufen, als Mensch auf dieser Erde zu leben. Jesus wurde berufen, dass er uns Menschen zeigt, wie man in einer lebendigen Beziehung mit seinem Schöpfer lebt. Und die allerwichtigste und entscheidende Berufung von Jesus war, dass er am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Jesus ist nicht gekommen, um zu bleiben. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Und Gott sei Dank ist das nicht das Ende der Geschichte. Jesus ist auch gekommen, um nach 3 Tagen wieder aufzuerstehen. Welche Belastungen hat Jesus erlebt? Jesus hat schon als Säugling miterleben müssen, wie Herodes ihm nach dem Leben getrachtet hat. Jesus war Flüchtlingskind. Er musste mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Und damals gab es da kein Flugzeug, das die Flüchtlinge wohin bringt. Das war ein Fußweg nach Ägypten. Jesus litt unter der Gottlosigkeit seiner Zeit. Jesus litt auch unter der Entweihung vom Tempel. Und auch er ist da ziemlich emotional geworden. Bei der Reinigung vom Tempel, da hat er, glaube ich, nicht erst vorher freundlich und nett mit den Händlern diskutiert und gefragt, ob er mal kurz die Tische und Stände umschmeißen darf. Da ist er mit göttlichem Zorn ausgezuckt und hat gehandelt. Wir hatten neulich vom Roten Kreuz aus Schulung mit der Cobra, dieser Spezialeinheit von der Polizei. Und die haben gesagt, wenn sie anrücken, da wird nicht mehr diskutiert, da wird gehandelt. Und in diesem Sinne hatte Jesus da quasi einen Cobra-Einsatz im Tempel. Er hat nicht mehr diskutiert, er hat gehandelt. Und ähnlich wie Jeremia ist Jesus hier auch ziemlich emotional geworden und hat die Leute angeschrien. Als Jesus auf Jerusalem blickt, da sieht er das Leid und die Verlorenheit der Menschen und es ging ihm so nahe, dass er weinen musste. Es hat ihn so belastet. Und als er im Garten Gethsemane nochmal im Gebet auf die Knie ging und mit Gott gerungen hat und ihm auch da bewusst geworden ist, was jetzt so auf ihn zukommt, und es war eine mega Belastung, die da auf Jesus lag. Und dann, als Jesus am Kreuz hing, war das auch der peinlichste Moment in seinem Leben. Er, der Kranke gesund gemacht hat, der dem Wind und Wellen gehorcht haben, der den Sturm gestillt hat, der den toten Lazarus wieder auferweckt hat. Und noch ganz viele Geschichten, die im Evangelium drin stehen. Der hängt jetzt hilflos am Kreuz und muss sich sagen lassen, anderen hat er geholfen und jetzt hängt er selber hilflos am Kreuz. Das ist ja sowas von peinlich. Und der einzig Sündlose nahm die Sünde und Schuld der ganzen Welt auf sich. Viele Menschen sind heutzutage schon mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit überfordert. Aber jetzt stell dir mal das vor, was das für Jesus bedeutet hat. Meine Schuld, deine Schuld, die Schuld von Milliarden von Menschen hängt da an ihm. Und am Kreuz hing Jesus als Mensch, von Gott getrennt. Nicht umsonst sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus als Gottes Sohn am Kreuz gestorben wäre, dann hätte das für uns keine Bedeutung. Aber weil Jesus eben als Mensch gestorben ist, dadurch haben alle Menschen die Möglichkeit, Vergebung und für ihre Schuld zu bekommen. Und das dritte B, die Bewahrung. Jesus wurde schon als Säugling vor dem sicheren Tod durch Herodes bewahrt. Jesus wurde auf der Flucht und auch als Flüchtling in Ägypten bewahrt. Als die Menge ihn steinigen wollte, da ging er einfach durch die Menge hindurch. Steht nur noch der Nachsatz, seine Zeit war noch nicht gekommen. Als Jesus im Sturm war auf dem Boot, da ging das Boot nicht unter. Und nicht nur Jesus wurde bewahrt, sondern auch die, die mit ihm da unterwegs waren. Als Jesus vom Teufel versucht wurde, da widerstand er ihm und wurde vor, beziehungsweise besser gesagt, in den Versuchungen bewahrt. Und letzten Endes wurde Jesus auch vor dem ewigen Tod bewahrt und nach 3 Tagen zu einem neuen und unvergänglichen Leben auferweckt. Und zu guter Letzt schauen wir uns die 3 Punkte noch bei uns ganz persönlich an. Was heißt es in meinem Leben, was heißt es in deinem Leben? Fangen wir mit der Berufung an. Wie schaut es mit deiner Berufung aus? Hast du eine? Wie schaut es mit meiner Berufung aus? Ich habe mir das dick und fett in der Bibel angestrichen. Es war am 22.03.1993, schon ein paar Wochen her. Die genaue Uhrzeit weiß ich nicht mehr, aber den Bibelvers weiß ich ganz genau. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Nochmal, was ist deine Berufung? Kannst du das auch mit Datum und Uhrzeit wiedergeben? Eine Berufung, die für dich und mich gleichermaßen gilt, steht in Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Da steht nicht, du sollst Salz sein. Da steht nicht, du kannst Salz sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Da steht, du bist, ihr seid das Salz. Und das ist nicht so, weil ich so toll bin oder weil du so toll und brav bist und deinen Kirchenbeitrag zahlst, sondern weil Jesus in dir wohnt, wenn du dich für Jesus entschieden hast und ihn in dein Leben eingeladen hast. Welche Funktion hat Salz? Ich habe ein bisschen Salz mitgebracht. Da steht nicht nur Salz drauf, da ist auch Salz drin. Und wenn man da so eine Portion Salz nimmt, dann hat es eine Folge, dann kriegt man Durst. Da kriegt man viel Durst. Vielleicht kriegt man noch mehr Durst. Also in diesem Sinne, es gibt noch viel, man könnte ganze Predigten über das Salz machen, aber eine Funktion ist, dass es Durst macht, Durst nach dem Sinn des Lebens, Durst nach ewigem Leben. Zweiter Punkt, die Belastung. Was belastet dich? Was belastet mich? Ich meine, die Belastungen, ich könnte euch da jetzt eine halbe Stunde von meinen Belastungen erzählen und so österreichisch ein wenig rumraunzen, aber das tue ich nicht. Wen das wirklich interessiert, der kann gerne nachher nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und dann können wir persönlich darüber reden. Eines möchte ich aber schon sagen, wenn ich mehr meinen Mund aufmachen würde und ähnlich wie der Jeremia auch das sagen würde, was vielleicht den Menschen nicht so passt, was auch so ein bisschen Salzgeschmack vielleicht hat, ich glaube, dann hätte ich noch mehr Belastungen, die ähnlich wie beim Jeremia wären oder wie es viele Christen haben, die in Ländern leben, wo der Glaube verfolgt wird. Da sind wir wieder beim Peinlichsein. Mir ist das schon manchmal peinlich. Was denken denn die Leute, wenn ich da jetzt Stellung dazu beziehe, wie ich zur Homosexualität denke, wie ich zur Geschlechtsumwandlung denke, wie ich zu vielen Dingen denke, die in der heutigen Zeit zwar in Sinn, aber im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Und das heißt nicht, dass Gott solche Menschen nicht liebt, das möchte ich gleich mal sagen. Ich verurteile solche Menschen nicht, aber ich möchte sagen dürfen, dass das nicht im Sinne des Schöpfers ist, dass er sich das nicht so vorgestellt hat. Was belastet dich? Was belastet mich? Durch meine Arbeit kriege ich das täglich mit und auch aus meinem privaten Umfeld weiß ich, dass es sehr viele Belastungen gibt, die zum Großteil eben mit der Gesundheit oder besser gesagt mit unheilbaren Krankheiten zu tun hat. Oder seien es Beziehungen, beziehungsweise der Verlust einer Beziehung oder Spannung in der Beziehung. Oder sind es die vielen, vielen, vielen Krisen, die uns in unserer heutigen Zeit begegnen. Und es gibt wirklich vieles, was mich belastet, was dich belastet. Und ich möchte dir und mir Mut machen, dass wir es auch so machen wie der Jeremia, dass wir unseren ganzen Frust manchmal auch wirklich rausschreien. Gott hält es aus und es ist trotzdem Beziehungspflege. Wenn ich mich beleidigt abwende, wird es die Beziehung nicht stärken. Und wir dürfen zu Gott kommen. Der dritte und letzte Punkt, die Bewahrung. Wo hast du in deinem Leben Bewahrung erlebt? Wo habe ich in meinem Leben Bewahrung erlebt? Da fällt mir als allererstes meine DDR-Vergangenheit ein. Ich bin in einer sozialistischen, kommunistischen Diktatur aufgewachsen. Und rückblickend kann ich nur sagen, dass ich da ganz, 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 ganz sehr viel Bewahrung erlebt habe. Auch eben als Christ in einer gottlosen Gesellschaft zu leben. In meiner jetzigen Arbeit erlebe ich auch schon seit über 30 Jahren ganz, ganz sehr viel Bewahrung. Ich bin vor ganz, ganz vielen schlimmen Einsätzen bis jetzt bewahrt geblieben. Wenn ich im Dienst bin, passieren ganz selten so richtig schiere Sachen. Das, was ich in 30 Jahren erlebt habe, ich habe schon ein bisschen was da auch erlebt, aber das erleben andere vielleicht in 3 Jahren und die Dinge passieren. Und das ist für mich ein ganz, ganz sehr großes Geschenk. Und das habe ich nicht verdient, das ist Gottes Bewahrung und seine Gnade. Ich bin locker schon über 1 Million Kilometer mit verschiedenen Autos unterwegs gewesen. Weit über 99% davon unfallfrei. Und das nenne ich auch Bewahrung. Und wenn ich so auf mein bisheriges Leben zurückschaue, dann überwiegt die Bewahrung bei weitem die Belastung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das für mein Leben sagen, dass ich ganz, ganz sehr viel Bewahrung erlebt habe. Und immer wenn ich um Bewahrung bete, bete ich eben auch ganz bewusst um Bewährung, dass ich mich gerade in den Situationen, wenn es um Belastungen geht, dass ich mich da bewähren kann. Und zum Schluss gibt es nicht nur mal eine Zusammenfassung von dem Ganzen, sondern nochmal die Verheißung, die Gott auch dem Jeremia gegeben hat und die genauso auch für uns heute gilt. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Amen. Und als Antwort auf die Predigt singen wir ein hornaltes Lied. Für die Jungen ist wahrscheinlich so alt, dass sie es noch nicht kennen oder nicht mehr kennen. Und es fasst die Botschaft vom Salz nochmal zusammen und auch von letzter Woche vom Thomas, das mit dem Licht kommt da auch nochmal drin vor. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.